Das NDR 2 Update um 12 mit Jessica Liedtke.
Eigentlich eine schöne Sache. CDU-Politiker Jens Spahn ist Vater geworden, aber das sorgt für eine heftige Debatte gerade. Und krass verzockt, Krankenkassen verlieren Millionen an der Börse. Ein Baby ist auf der Welt, ein kleiner Junge. Und da möchte man vor allem eines, den Eltern ganz herzlich gratulieren. CDU-Fraktionschef Jens Spahn und sein Mann haben auch viele Glückwünsche erreicht für die Geburt ihres Sohnes. Aber es hagelt auch heftige Kritik, denn ihr Sohn wurde von einer Leihmutter in den USA zur Welt gebracht. Leihmutterschaft ist in Deutschland nämlich verboten, auch aus Sorge, dass Frauen und Kinder so zur Ware werden. Auch CDU-Mann Spahn war eigentlich immer dagegen. Uwe Berndt, NDR 2 Berlin. Warum hat er denn jetzt seine Meinung geändert?
Naja, Kinderwunsch ist eine sehr private Entscheidung. Für ein schwules Ehepaar mit Kinderwunsch gäbe es zum Beispiel noch die Möglichkeit der Adoption. Dafür ist er aber mit 46 Jahren schon zu alt. Vor Jahren hat er sich als Gesundheitsminister noch gegen Leihmutterschaft ausgesprochen. Sein Sprecher sagt dazu, das war halt die Position der Regierung, die er als Minister vertreten musste. Aber natürlich steht einem Menschen auch zu, bei so einer moralischen, zentralen Frage des Lebens auch im Laufe der Jahre seine Meinung zu ändern.
Trotzdem wird Spahn jetzt Doppelmoral vorgeworfen. Er hat das Leihmutterschaftsverbot in Deutschland ja umgangen. Was genau sagen seine Kritiker?
Ja, diesen Vorwurf kann man auch nicht so leicht vom Tisch wischen. Der Vorwurf lautet, dass er seine politische Meinung vertritt, die er dann selbst nicht befolgt. Und natürlich ist so eine Leihmutterschaft in den USA auch etwas, das sich nur sehr wenige Menschen leisten können. Sowas kostet 100.000 bis 200.000 Dollar, wird geschätzt. Und dann drängt sich natürlich die Kritik auf, dass man Kinder zur Ware macht, und zwar zur Luxusware. Also es ist ein Thema, bei dem man die ethischen Bedenken schon sehr ernst nehmen muss.
Das heißt, wie sehr ist seine Glaubwürdigkeit beschädigt?
Ja, die hat jetzt einen Kratzer bekommen, und das liegt natürlich auch daran, dass er selbst mit Fotos und Kinderwagen in die Boulevardpresse gegangen ist. Wenn er sagen würde, meine private Entscheidung, die bleibt privat, dann wäre das noch was anderes. Aber wenn er das selbst zum Boulevardthema macht, dann muss er natürlich auch damit rechnen, dass die Kritiker sich laut melden.
Und denkst du, dass das Thema Leihmutterschaft in Deutschland dadurch, durch diese Diskussion vielleicht nochmal ganz neu überdacht wird?
Davon gehe ich fest aus. Es gab in der Ampel schon einen Versuch, ein anderes Modell durchzusetzen, nämlich Leihmutterschaft ist nur dann erlaubt, wenn kein Geld im Spiel ist. So ist es zum Beispiel in Kanada geregelt. Damals konnte sich die Ampel nicht darauf einigen, aber man hat zum Beispiel jetzt schon den Vorschlag gehört, man sollte die Fraktionsdisziplin aufheben und darüber mal abstimmen, dass man es als nicht kommerzielles Modell erlaubt. Denn, das muss man dazu sagen, dieses Thema betrifft ja nicht nur homosexuelle Paare. Es gibt auch viele Heteropaare, die nicht die Möglichkeit haben, auf anderem Wege ein Kind zu bekommen. Und der Kinderwunsch ist für viele Menschen sehr zentral im Leben.
Absolut. Danke, Uwe. Nach Berlin. Bei den Krankenkassen sitzt das Geld eh schon knapp. Jetzt ist daraus gekommen, dass einige Krankenkassen Millionen Euro auch noch verzockt haben. Das zeigt eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach haben mindestens 17 Krankenkassen und kassenärztliche Vereinigungen Patientengelder in Immobilienfonds angelegt und dabei 170 Millionen Euro verloren. Markus Grill aus dem NDR-Rechercheteam, wie konnte das denn passieren?
Laut Gesetz dürfen die Krankenkassen und die kassenärztlichen Vereinigungen ja nur sehr konservativ anlegen und risikoarm. Das haben sie in diesem Fall offensichtlich nicht gemacht, sondern sie haben in Finanzprodukte angelegt auf spekulative Immobilienfonds. Die haben auch zunächst viel Rendite versprochen, nämlich ungefähr 7%. Und später sind die aber in Schieflage geraten und mittlerweile, so schreiben die Kassen in ihren Klagen, ist das Geld futsch. Jetzt ist natürlich so, wenn man in einer Niedrigzinsphase 7% Rendite bekommt, dann muss einem klar sein, das kann kein risikoloses Investment sein. Und insofern haben die Krankenkassen wahrscheinlich einfach in das falsche Produkt investiert.
Wird das denn gar nicht kontrolliert, was die Krankenkassen mit Patientengeldern, mit Beitragsgeldern machen?
Also es gibt eine Aufsicht. Für die bundesweiten Kassen ist es das Bundesamt für Soziale Sicherung und für die regionalen Kassen oder auch die kassenärztlichen Vereinigungen sind es die jeweiligen Landesministerien. Nur es gibt mehrere Fälle, die schon gezeigt haben, dass die Aufsicht hier eben nicht wirklich gut funktioniert. Also am spektakulärsten ist ja der Fall der Versorgungswerke der Berliner Zahnärztekammer, für die auch das Ministerium zuständig war für die Aufsicht, und die haben über 1 Milliarde Euro durch riskante Investments verspielt. Also man muss sagen, es gibt eine Aufsicht, aber sie wird nur sehr lax gehandhabt.
So, und jetzt ist ein Großteil des angelegten Geldes futsch. Was heißt das eigentlich für uns Beitragszahler und Zahlerinnen?
Also wenn große Kassen wie zum Beispiel die KKH in Hannover über 40 Millionen Euro da verloren haben, dann klingt das zunächst viel. Allerdings muss man auch wissen, diese Krankenkassen haben ein Riesenbudget im Jahr, also sodass das in der Regel machen diese Summen weniger als 1% des Budgets aus. Insofern spricht, wird aufgrund dieser Fehlinvestments direkt nicht zu einer Beitragserhöhung kommen, aber es sorgt eben dafür, dass die Krankenkassen weiter finanziell stark unter Druck sind.
Danke dir, Markus, für diese Infos. In Hamburg gibt es jedes Jahr auf und an den Straßen tausende Baustellen, große und kleine. Und ganz aktuell wieder eine besonders fette. Die ist nicht nur extrem hinderlich für Autofahrer und Fahrerinnen, sondern auch für alle, die mit der Bahn unterwegs sein wollen. Denn viele Züge fallen aus oder fahren anders. Oliver Wuttke, NDR 2 Hamburg. Im Hamburger Westen wird nämlich an der Sternbrücke gebaut. Dafür wird die Kreuzung Max-Brauer-Allee-Stresemann-Straße ab heute komplett gesperrt. Aber inwiefern hat das denn Auswirkungen auf den Bahnverkehr?
Die sind dramatisch. Man kann tatsächlich sagen, ab morgen sind Teile des Nordens vom deutschen Schienennetz weitgehend abgeschnitten. Also die Reisenden kommen zwar an ihr Ziel, aber sie müssen mehrfach umsteigen und brauchen deutlich mehr Zeit. Konkret werden die Hamburger Bahnhöfe Altona und Dammtor gesperrt, samt der Verbindungsbahn zum Hauptbahnhof. Und das heißt, für Reisende aus Westerland, Flensburg oder Kiel wird die Endstation in den meisten Fällen Pinneberg. Von dort geht's dann nur noch mit der Hamburger S-Bahn weiter bis zum Hauptbahnhof oder nach Harburg. Und ähnlich sieht es für die Regionalexpresszüge aus Rostock und Schwerin aus. Die enden schon in Bergedorf und dann geht's mit der S-Bahn weiter. Weil sich nun alles am Hauptbahnhof ballt, hat die Bahn auch den ICE-Verkehr Richtung Süden ausgedünnt. Ein Zug pro Stunde fährt Richtung Ruhrgebiet Köln, einer in Richtung Hannover-Frankfurt und einer von und nach Berlin. Nach München gibt's nur alle 2 Stunden einen direkten Zug und der beginnt oder endet schon in Harburg. Also, für die ersten Tage dieser Sperrung gibt's noch abweichende Sonderregeln. Jeder, der mit Gepäck in Richtung Urlaub unterwegs ist, sollte sich das vorher nochmal ganz genau ansehen.
In der Tat. Und auch für uns, die in der Stadt mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, bedeutet das doch auch sicherlich große Änderungen, oder?
Ja, und am meisten betrifft es natürlich die S-Bahn, denn auch eine von 2 zentralen Hamburger Innenstadtstrecken führt über diese Verbindungsbahn. Und das heißt, dass alle Züge jetzt über die 2. Strecke fahren müssen, durch den Citytunnel. Und da werden sich die Pendler dann mit den umgeleiteten Fernreisenden den Platz teilen müssen. Auch im Busverkehr gibt es weiträumige Umleitungen. Das wird vielleicht zur Nervenprobe in den kommenden Wochen für den einen oder anderen, der zur Arbeit muss.
Ja, und auch die Autofahrer und Autofahrerinnen brauchen starke Nerven natürlich. Wie kommen die jetzt am besten voran in der Stadt?
Für Autofahrer gelten weiträumige Umleitungsempfehlungen. Sie sollten diesen Bereich komplett umfahren. Und in einigen umliegenden Straßen hat die Stadt sogar Schranken aufgebaut, um zu vermeiden, dass sich der Ausweichverkehr durch enge Wohngebiete quetscht.
So, und wie lange dauert das jetzt alles?
Vorgesehen war die Bahnsperrung bis Mitte August. Da hat die Deutsche Bahn AG aber noch draufgesattelt und sagt, wir brauchen 2 Wochen länger. Problem ist, dass die Oberleitungen auch neu gebaut werden müssen. Das hatte man vorher offenbar nicht in dieser Form berücksichtigt. Für den Autoverkehr war ohnehin geplant, am 31. August wird diese große Kreuzung wieder freigegeben. Und dann erst wird auch der Bahnverkehr in Hamburg wieder regulär laufen.
Also informiert euch da unbedingt in euren Apps, damit ihr da gut durchkommt. Danke dir, Oliver.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.